Radio 1. Nur für Erwachsene.
Europameisterschaft in Deutschland, die morgen zu Ende geht. 24 Mannschaften waren anfangs am Start, insgesamt 51 Spiele. Und jenseits der Ergebnisse, wie immer bei solchen Turnieren, jede Menge Geschichten. Und solche Geschichten sind auch immer wunderbarer Stoff für Literatur, fürs Feuilleton, für spannende Bücher. Geschichten von Leidenschaft, von Scheitern, Geschichten über Legenden, Geschichten von Liebe, Heldengeschichten. Die Berliner Schriftstellerin Anne Hahn zum Beispiel ist eine, die immer wieder solche Stoffe im Fußball entdeckt, arbeitet in ihren Romanen, in Porträts und ebenso in Sachbüchern oder auch in Texten auf Zeit Online. Zuletzt von ihr erschienen der wunderbare Fußball-Fantasy-Roman Anne Hahn träumt Christian Beck. Eine wundervolle Novelle, in der drei Frauen die Magdeburger Fußball-Ikone Christian Beck entführen. Und damit willkommen Anne Hahn.
Hallo.
Anne, wie hast du die EM-Wochen verbracht, also aus rein beruflichen Gründen, alle Spiele geguckt?
Ja, ich bin pünktlich krank geworden und konnte dann auf dem Sofa liegen und wirklich ziemlich viel sehen. Es vermischt sich aber ein wenig in meiner Erinnerung, weil es mir teilweise echt nicht gut ging.
Jetzt machst du einen fitten Eindruck hier?
Ja, ich bin genau wieder auf den Beinen.
Wir haben ja fast vergessen, die deutsche Mannschaft hat ja auch noch mitgespielt bei dieser Europameisterschaft. Wie geht's dir? Ich habe so den Eindruck, die Leute wissen auch teilweise nicht genau, wie sollen sie jetzt damit umgehen. Die Mannschaft hat gut gespielt, der Trainer hat sogar geweint am Ende, als die Mannschaft raus war. Wie geht's dir?
Ich habe nicht geweint, aber ich war gerührt, weil doch, also nicht nur die Deutschen, sondern überhaupt viele geweint haben und mich das dann immer mitnimmt bei den Spielen. Und es muss ja auch immer einer ausscheiden. Also ich habe das als sportlich fair und okay empfunden und habe damit kein Problem.
Ja, tatsächlich. Vielleicht war das Fußballturnier, bei dem so viel geweint wurde, wie noch nie. Mir fallen sofort auch die Tränen von Cristiano Ronaldo ein, als er dann Elfmeter versemmelt hatte, als er am seidenen Faden hing. Ja, mehr Mut zu Tränen offenbar im Fußball. Ja. Du schreibst auch intensiv über den Fußball immer aus der Perspektive der Fans und von Fans. Gab es bei der EM Fans, gab es Nationen, die dich besonders beeindruckt haben?
Also ich fand viele kleine Begebenheiten am Rande ganz süß und schön. Zum Beispiel, also wenn was mit Humor genommen wird, zum Beispiel die eine Frau aus der Slowakei, die ein Schild hochgehalten hat, Slovakia is not Slovenia. Und die georgischen Fans, die Hand in Hand mit ihrem Priester im Stadion waren, haben mir sehr gefallen. Und die schottischen Fans haben ja nur für besonders viele Schlagzeilen gesorgt. Und da fand ich ganz reizend den kleinen Beitrag vom Postillon, der ein Bild gebracht hatte von einigen betrunkenen schottischen Fans in Röcken. Natürlich die Flaschen in der Hand halten, in der anderen Hand eine Kelle oder einen Hammer haben. Und die Bildunterschrift war: betrunkene schottische Fans bauen aus Versehen den Bahnhof Stuttgart 21. Zu Ende.
So sind sie, die Schotten. Du hast die georgischen Fans angesprochen, die hatten wirklich einen Geistlichen, einen Popen mit im Stadion.
Genau, der wurde ein paar Mal eingeblendet, hat auch richtig mitgefiebert und sein großes Kreuz in das Stadion gehalten. Und das ist ein Bild, was ich auch aus einigen osteuropäischen Ländern kenne, dass die Priesterpopen zum Alltag gehören. Also einfach irgendwo mit rumwandern, Fähren, Busse mitbenutzen und warum dann nicht auch mit im Stadion sind.
Ja. Wir werden über deine Erfahrung, du hast auch ein spannendes Buch geschrieben über Fußball in Ex-Jugoslawien, auf jeden Fall gleich nochmal reden. Wir Deutschen, ist das einfach typisch deutsch? Wir haben in Deutschland, weil es mit der Stimmung im Stadion nicht so richtig rockt, eine AG, eine Arbeitsgemeinschaft Stimmung gegründet. Da lacht sich der Rest der Welt wahrscheinlich tot. Typisch deutsch, oder?
Ja, das ist süß.
Du warst in Georgien selber, glaube ich, vor einem Jahr. Die meisten von uns haben, glaube ich, vom Fußballland Georgien zum ersten Mal gehört und auch von Georgien nicht so richtig viel. Und du hast auch den Fußball dir da genauer angeguckt. Was gibt's da zu gucken?
Na, das war internationaler Fußball tatsächlich. Das war der Ausscheid der U21-Nationalmannschaften. Ich war mit einer Gruppe von Freunden da und wir haben die Stimmung und das Land uns anschauen wollen, die Stadien. Und mich persönlich hat noch die Stadt am Meer gereizt. Batumi ist eine Boomstadt am Schwarzen Meer und hat eine ganz besondere Mischung aus sehr viel Reichtum, Armut und also so viele Kontraste, dass ich echt echt froh bin, auch dort gewesen zu sein, mir das mal selbst angeschaut zu haben. Und eine mehrtausendjährige Geschichte. Also man ist dort neben ganz neuen Hotels am Strand und 2 Kilometer weiter hat mal eine römische Einheit den Winter mit Würfelspielen verbracht. Dort wurden extrem viele Würfel gefunden, tatsächlich bei archäologischen Ausgrabungen vor 2000 Jahren. Also das ist alles so nebeneinander greifbar. Kolchis, das Goldene Vlies, riesengroße Stadienbauten.
Genau. Also wenn Georgienreise auf Ihrer To-Do-Liste steht, dann verbinden Sie bitte unbedingt Tbilisi, die Hauptstadt, mit Batumi, dem Ort am Schwarzen Meer. Anna Hannes hier, die Schriftstellerin, Fußballautorin. Wir reden gleich weiter über das, was ihr aufgefallen ist bei dieser Fußball-Europameisterschaft. Die Radio 1 EM Arena und wir ziehen einen dicken Strich unter diese Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Gemeinsam mit der Schriftstellerin und Fußballautorin Anne Hahn, die hier im Studio ist. Anne, für mich gab es was total Rätselhaftes in den ersten Tagen schon. Immer wenn die Kamera so die Beine von Fußballern gezeigt hat, die stutzten, dann hat man plötzlich gesehen, da waren ganz viele Spieler dabei, die hatten so Löcher in den Stutzen. Ich habe mich gefragt, haben die Motten zu Hause im Kleiderschrank? Und dann hat irgendwann mal ein Reporter gesagt, ja, das wird Sie vielleicht erstaunen, das machen die, damit der Druck auf die Waden genommen wird. Du bist ausgebildete Krankenschwester.
Genau. Das habe ich mich als ehemalige Krankenschwester natürlich auch gefragt. Und ich kann es mir nur so erklären, dass die Herstellung dieser Schoner übereifrig geworden sein muss in den letzten Jahren und man hat das immer straffer und enger produziert, weil so sehr hat sich die Anatomie der Spieler ja doch auch nicht verändert und das muss wirklich zu starken Druck geführt haben, sodass teilweise wirklich das Blut abgeschnürt wurde und es den Männern dann nicht gut ging. Und sie haben dann eben mit der Rasierklinge oder mit der Schere sich da Schnitte zugefügt, damit das Gewebe sich aufzieht und es sieht dann aus wie eine Stonewash-Hose mit Querstreifenlöchern. Also das ist schon putzig. Ich weiß auch nicht, warum man das nicht einfach ein bisschen lockerer produziert.
Ja, aber es ist ein Bild, was auf jeden Fall auch bleiben wird von dieser Fußball-Europameisterschaft. Ich fand bemerkenswert auch, dass bei den Spielen der deutschen Mannschaft im Stadion oder auch beim Public Viewing wirklich echt viele Leute dieses neue Trikot pinkfarben anhatten. Da gab es ja auch anfangs im Frühjahr so eine Aufregung, oh, ob die Leute das mögen werden, ob da nicht ganz viele Kritiker kommen, ewig gestrige und sagen, na, Männer in Pink. Ich hatte das Gefühl, die Debatte gab es gar nicht. Also ich habe viele so gesehen. Wie ging es dir?
Ja, das habe ich auch überhaupt nicht so empfunden. Und es gibt in jeder Mannschaft einen Mann mit Zopf. Also das gehört jetzt einfach alles dazu, dass man damit ein bisschen anders umgeht und dass die Geschlechtergrenzen oder Vorlieben zerfließen. Das ist doch wunderbar.
Wir hatten im ersten Teil der Europameisterschaft eine Debatte um nationalistische Symbolik. Also da gab es serbische Fans, die hatten so Transparente im Stadion ausgehängt. Da war Serbien in der abgebildet, die Umrisse zeichnen aber auch Kosovo teilt Serbiens. Dann gab es albanische und kroatische Fans, die haben irgendwie skandiert, tötet die Serben. Du hast dich intensiv mit dem Fußballthema Balkan beschäftigt, der Fußball auf dem Balkan. Warum eskaliert gerade bei Balkannationen der Nationalismus so?
Ja, das ist müsste man ganz umfangreich beantworten. Ich war tatsächlich ein paar Jahre mit Frank Willmann, meinem Partner und Co-Autor, unterwegs in allen postjugoslawischen Republiken. Und wir haben uns diese Fragen gestellt. Die sind aber nicht in jedem Fall ausreichend und befriedigend beantwortet worden. Nur so viel, es ist kompliziert. Also wenn man von Norden anfängt, kann man beobachten, wie das Land auseinanderbrach, wie Jugoslawien kaputt ging und geblieben ist, also eine Unversöhnlichkeit zwischen bestimmten Ethnien, bestimmten Nationen, die sich dann natürlich auch im Fußball zeigt und manifestiert und auch zu ganz seltsamen Koalitionen führt. Also man mag in den allermeisten Ländern die Serben nicht. Die Serben selbst mögen aber wiederum Montenegro und haben dort auch Besitzungen am Meer, weil sie können ja nicht mehr ans Meer fahren. Früher hatten alle Jugoslawen ihr Meer, ihre dalmatinische Küste. Und also das sind ganz viele kleine Teilaspekte und das fanden wir total spannend und haben aber auch Sachen erfahren, die dann wieder extrem rausfielen aus diesen nationalistischen Vorkommnissen, wie, wenn ich da ein kleines Beispiel erzählen darf, es gab ein Spiel, das A-Cup Derby am 13. Dezember, das sogenannte A-Cup Derby 2017.
Was heißt A-Cup?
Das heißt All Cats Are Beautiful.
Und, also ASAP, okay.
Und das war...
Das ist dieser Slogan, der sich gegen Polizisten richtet, ja.
Ja, das war im Stadion von Roter Stern in Belgrad. Und da ist eine Gruppe gedungener kroatischer Hooligans in den Block der Grobari, das sind die Fans von Partizan Belgrad, um eine Streitigkeit zwischen zwei Gruppen dort zu klären. Also es ging um kriminelle Machenschaften. Und das war eine Grenzüberschreitung, ein No-Go. Also man kann nicht aus einer verfeindeten Nation, von einem verfeindeten Fußballverein Hooligans also kaufen, anwerben, um eigene Fans, die eigentlich zu einem selbst gehören, die zu der eigenen Gruppierung gehören, anzugreifen.
Also jetzt hören wir einerseits, dass die Politik, der Nationalismus sich im Fußball widerspiegeln, deswegen solche komischen Gesänge, solche Gesten. Andererseits waren drei ehemalige jugoslawische Nationen bei dieser Europameisterschaft mit ihren Mannschaften vertreten. Slowenien, Kroatien, Serbien. Und es heißt manchmal auch, im Fall der Fälle drücken sich die Menschen im ehemaligen Jugoslawien gegenseitig dann doch die Daumen. Wie habt ihr das bei euren Buchrecherchen wahrgenommen? Ist das
ja,
so?
Ja, das gibt es auch. Das ist verrückt. Wir haben in Slowenien eine Anthropologin gesprochen, die uns erzählt hat, dass wenn nur Kroatien vertreten ist bei großen Derbys, bei großen Turnieren, dass dann wirklich alle ehemaligen Republiken ihnen die Daumen drücken. Man ist ja auch stolz auf die Erfolge der jugoslawischen Nationalmannschaft gewesen und bedauert auch in allen Ex-Republiken, dass sowas nicht mehr möglich sein wird, also so eine starke Truppe auf die Beine zu stellen. Mhm. Deswegen gibt es eben punktuelle Erfolge und da können die anderen dann auch stolz drauf sein. Ja.
Das Buch sei Ihnen sehr empfohlen. Es ist eine Publikation der Bundeszentrale für politische Bildung und heißt im Kurztitel, das ist ein relativ langer Titel, aber Kurztitel?
Vereint im Stolz.
Vereint im Stolz. Da finden Sie das Buch im Netz. Sei Ihnen wirklich sehr, sehr empfohlen, weil Anne Hahn da auch wirklich sehr differenziert erklärt, was es für Aversionen gibt, was es aber auch für Freundschaften oder wie gerade beschrieben Sympathien gibt. Stichwort Sympathien. Wie machen wir das denn nun morgen mit dem Endspiel? Spanien gegen England. Für wen bist du? Oder bist du selber noch am Argumentieren mit dir?
Ja, genau. Ich diskutiere noch mit mir, bin ich sehr gespalten. Also ich fand diese Szene, wie Messi den kleinen Jamal sozusagen geweiht hat, gebadet hat, so herzzerreißend, dass ich da natürlich wünschen würde, dass da gleich ein Erfolg draus wird. Andererseits habe ich den Eindruck, die Engländer können auf einmal Elfmeter schießen. Das sollte auch belohnt werden. Also ich streite da noch mit mir selbst.
Aber dieses Bild, was du ansprichst, was natürlich eine Fotomontage war, das ist wirklich sehr, sehr rührend. Also du siehst Messi im Alter von, ich glaube, 20 Jahren, wie ein kleines Baby badet. Und dieses kleine Baby war niemand geringerer als dieser große spanische Star, der heute 17 Jahre alt geworden ist. Wir haben vorhin gerade mit dem Reporter darüber gesprochen, wie die Feierlichkeiten heute waren. Die waren eher bescheiden, weil es gibt ja morgen noch ein wichtiges Fußballspiel. Zuletzt, Anne Hahn ist hier Schriftstellerin und Fußballautorin. Ich habe das eingangs schon gesagt, es gibt diesen wunderbaren Fantasy-Roman von dir. Du bist gebürtige Magdeburgerin, du schreibst darüber, wie drei Frauen den großen Fußballgott Christian Beck, der war Spieler in den 90er Jahren, Mannschaftskapitän, entführen, um damit mit dieser Entführung ein Museum zu erpressen, das endlich der erste FC Magdeburg ein Museum in Magdeburg bekommt. Wie bist du konkret auf diese Geschichte gekommen? Wie mache ich aus Realität Fantasy?
Ja, nur kurz eine Korrektur, nicht in den 90ern, in den Nullerjahren. Und
ja,
wie macht man da Literatur draus? Das war ein langer Weg. Und ich habe gedacht, als allererstes, was wünsche ich mir eigentlich für den FCM und für meine Heimatstadt? Und das ist tatsächlich ein Museum. Es gibt also nicht mal ein Kabinett oder irgendeinen Raum im Fanprojekt wie bei vielen Vereinen, wo man die eigenen Pokale anschauen kann. Und da hat sich das drum entwickelt, diese Idee, Christian Beck entführen zu lassen, um ein Museum für den ersten FCM zu fordern. Und andererseits habe ich mir Gedanken über Helden an sich gemacht. Also ich bin eine Frau, ich wollte das auch aus Frauenperspektive beschreiben. Und wir haben durch die Geschichte vor allem männliche Identifikationsfiguren und Helden. Und in Magdeburg gibt es einen schwarzen Schutzpatron des Magdeburger Doms. Das ist der heilige Mauritius. Und den habe ich als so ideellen Gegenpart genommen zu Christian Beck, der heutigen Legende, der fast eine gleiche Heldenverehrung erfährt, und meine Figuren darüber nachdenken lassen.
Ja, Christian Beck, quasi der Thorsten Matuschka des ersten FC Magdeburg. Ein wundervolles Buch. Wir spoilern jetzt nicht das Ende des Romans, sondern das Buch sei Ihnen wärmstens empfohlen. Anne Hahn war hier im Studio, Schriftstellerin, Fußballautorin. Ich sage herzlichen Dank. Achso, und wer wird Europameister? Nee,
keine Festlegung? Ich lege mich nicht fest.
Okay, ich dachte, ich musste es versuchen. Dankeschön.
Ja, gerne. Danke.